Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff Podcast, dem Podcast von News Aktuell rund um alles aus Kommunikation, PR, Marketing, Tech, aber auch Medien. Und heute haben wir eine kleine Medienfolge für euch. Und zwar haben wir mit dem Geschäftsführer von dem größten, bekanntesten Hörbuchangebot der Welt gesprochen, von Audible, und zwar mit Nils Rauterberg. Und Nils Rauterberg hat uns verraten, wie die Geschichte von Audible so lief, was sie für die Zukunft planen und was für spannende Audioformate im Hause Audible gerade so entwickelt werden. Viel Spaß mit diesem Podcast. Also meine erste Frage an dich ist natürlich als Geschäftsführer von dem Hörbuchanbieter Deutschlands, weißt du denn noch, was dein allererstes Hörbuch war, das du je gehört hast?
Ja. Das weiß ich tatsächlich. Eigentlich müsste ich ausholen, denn ich habe, wie wahrscheinlich viele, natürlich eine Vergangenheit als Kassettenkind.
Ja.
Hörspiele.
Karussell.
Drei Fragezeichen und eigentlich noch ganz davor Schallplatten, Pumuckl und so. Aber wirklich zum Hörbuch habe ich dann tatsächlich erst durch Audible wiedergefunden. Und das erste, das ich gehört habe, war Die Anstalt von John Katzenbach.
Und wie lange ist das ungefähr her? Also damit geht auch die Frage, wie lange gibt es Audible eigentlich schon? Weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf.
Ja, in Deutschland sind wir Ende 2004 gestartet.
Ach, so lange schon, guck.
Ja, und so lange bin ich auch schon dabei.
Ja.
Und tatsächlich, als ich angefangen habe, habe ich einen MP3-Player in die Hand gedrückt bekommen. Und da waren das und My Life von Bill Clinton drauf. Und das war mein Einstieg.
Bekommt jeder, der bei euch startet, ein Hörbuch zu Beginn?
Ja, nicht nur eins inzwischen. Das ist ja, muss man sich immer vor Augen führen. Als wir angefangen haben, 2004, in Deutschland muss man sagen, in den USA ist die Historie noch etwas länger, aber auch 2004, da gab es noch kein iPhone, kein Smartphone.
Die Zeit vom Smartphone,
ja. Keine Apps, das heißt, da ging es wirklich um MP3-Player im Wesentlichen. Heute, wo jeder Smartphones hat, muss er sich nur die App runterladen. Und als Mitarbeiter hat man reichlich Zugriff auf tolle Hörinhalte. Man kriegt viele Empfehlungen von den Kollegen. Allerdings muss man auch sagen, viele Leute, die heute zu uns kommen, die kennen das Medium natürlich schon gut und kommen vielleicht auch ein bisschen wegen der Leidenschaft für das Medium.
Wenn ihr 2004 bereits angefangen habt und du sagst selber, das war die Zeit vorm Smartphone, hat sich ja seitdem die ganze Landschaft mehrfach drastisch geändert, große Umwälzungen und so. Ja. Was ist denn das vom Gefühl her jetzt für ein anderes Business als damals für dich? Kannst du das überhaupt kurz zusammenfassen? Geht das überhaupt?
Für mich, also es ist wirklich eine unfassbar lange Zeitspanne eigentlich.
Ja.
Ich bin im Jahr 15.
Ja.
Hätte ich auch nie gedacht, dass ich so lange in dieser Branche bei dem gleichen Unternehmen bin. Aber für mich ist einer der Hauptgründe eigentlich, dass es alle zwei Jahre komplett neu ist. Ja, also sicher die ganze Entwicklung hin zum mobilen Hören ist natürlich so einer der Megatrends, die auch immer noch andauern und das Geschäft weiter verändern. Ich meine, damals haben wir noch wirklich was sehr Exotisches verkauft. Also Hörbücher haben zwar in Deutschland eine lange Tradition, aber jetzt das digitale Hörbuch zum Download in einem Abo-Modell und der Vorgang ist dann eben auch, lade es auf deinen Rechner runter, überspiele es auf deinen MP3-Player und dann klick Play am nächsten Morgen, wenn du aus dem Haus gehst. Das ist halt was ganz anderes als heute, wo im Prinzip in dem Moment, wo du klar gemacht hast, das ist eine App, wissen die Leute, was das ist, wie ich es benutze, wo ich es bekomme und auch wann ich es vielleicht in meinem Leben benutzen kann. Also ich glaube, diese Veränderung, die wir am Markt vorfinden oder was Konsumenten inzwischen mit dem Thema verbinden, ist eben eine völlig andere, als das vor 14, 15 Jahren war.
Ja, wahrscheinlich waren früher die Zugangsschwellen viel, viel höher. Entschuldige, Nina. Ich muss dazu sagen, für unsere Zuhörer, wir sprechen heute nicht im gleichen Raum, deswegen, ich möchte Ihnen nicht unhöflich unterbrechen, sondern wir haben so einen kleinen Delay. Ja genau, wahrscheinlich ist es für eure Zuhörer damals viel schwerer gewesen, euch zu konsumieren als heutzutage.
Ja.
Der Einstieg ist vielleicht da, ne?
Ja. Und trotzdem ist nach wie vor die größte Herausforderung eigentlich, Menschen dazu zu bringen, es mal auszuprobieren.
Ja.
Also daran hat sich eigentlich nichts geändert. Das Hörbuch hat in Deutschland eine sehr lange Tradition, sodass viele Menschen, denen ist bewusst, dass es diese Gattung gibt. Aber tatsächlich zu sagen, das ist relevant für mich und was ist denn da für mich drin und um welche Inhalte geht es denn und was löst diesen Schritt aus, um es wirklich mal auszuprobieren, das ist eigentlich nach wie vor die gleiche Marketing-Herausforderung, vor der wir stehen.
Wobei ihr bestimmt auch einfach von einer anderen Entwicklung profitiert, weil allgemein Audio ja mittlerweile regelrecht einen neuen Hype erfährt. Dadurch, dass immer mehr Leute Podcasts hören, es immer mehr Podcasts gibt. Nebenbei ein Trend dazu geht, dass die Gesellschaft immer mobiler wird, viel mehr unterwegs ist und sich da aber auch irgendwie Unterhaltung mitnehmen möchte. Habt ihr das in irgendeiner Form schon rechtzeitig gesehen? Oder ist es jetzt eigentlich ja so ein großer Plus-Effekt, den ihr mitnehmen könnt, wo ihr sagt, das ist einfach etwas, was sich in der gesamten Branche getan hat, wovon ihr natürlich total profitiert, weil ihr ein Teil von dem Ganzen seid?
Ja, wie so oft würde ich sagen, die Antwort ist sowohl als auch. Also ich glaube natürlich, dass der Erfolg und die tolle Entwicklung, an der wir da teilhaben, die hat sehr viel mit den Megatrends zu tun, die du beschrieben hast. Ja, die Menschen sind immer mobiler. Es gibt das gestiegenes Interesse nach Inhalten, die auch einen gewissen Wert haben und einem was geben. Das Thema Audio ist immer größer geworden. Wir sehen das sehr deutlich. Wir führen seit ein paar Jahren regelmäßig eine große Studie zusammen mit Kantar M.
Der Hörkompass.
Mhm. Und das heißt, da kann man das auch sehr deutlich in Zahlen ablesen. Wir haben inzwischen 18 Millionen Hörer in Deutschland insgesamt von der Kategorie Hörbuch, Hörspiel, Podcast. Mhm. Und das ist also ein Zuwachs von 4 Millionen über 2 Jahre. Das heißt, man sieht, dass diese Entwicklung ist wirklich rasant. Und ich finde es auch interessant, wenn man sich hier im Straßenbild bewegt. Jeder hat ja im Grunde Kopfhörer, Headsets drin. Und wenn man sich vor Augen hält, so jeder 4., 5. davon hört inzwischen auch gesprochene Inhalte. Dann, ja, ich spreche da immer gerne von der Revolution im Verborgenen, die da unter diesen Kopfhörern stattfindet. Also was ich sagen wollte, es gibt einmal diese Megatrends. Zum anderen glaube ich, ja, wir haben das Thema auch früh erkannt. Man kann vielleicht sagen, Audible hat das Thema zu früh erkannt. In den USA sind wir 1995 gestartet. Das war vielleicht so um die 10 Jahre zu früh. Aber letzten Endes kam dann ja irgendwann der iPod und später das iPhone und hat auch so ein bisschen unternehmensgeschichtlich dazu beigetragen, dass wir das Platzen der Dotcom-Blase überlebt haben und solche vorgeschichtlichen Ereignisse. Also ja, wir haben das Thema, glaube ich, früh aufgegriffen, haben früh investiert, sind da eingestiegen und ja, ein bisschen was an der Entwicklung schreiben wir uns natürlich auch selber zu, denn wir sind da jetzt doch recht aktiv seit ja schon einer beträchtlichen Zeit.
Wobei ich total erstaunt war, weil ich glaube, das ist auch eine Zahl, die aus eurem Hörkompass kommt, dass 47% der Menschen, die Hörbücher hören, ist immer noch von einer CD hören. Das hat mich total umgehauen, weil ich habe nicht mal mehr einen CD-Player, weder zu Hause noch im Auto, weil ich das sowieso alles nur noch über mein Smartphone und dann über so einen Wireless-Lautsprecher zu Hause höre. Und habe daraufhin heute Morgen meine Kolleginnen gefragt, ob die Hörbücher hören. Das hat mich einfach so interessiert in der Vorbereitung. Die meinten ja und beide witzigerweise über CD. Die eine, weil sie sagt, das kann man ganz gut tauschen unter Freunden oder auch mal gebraucht kaufen. Und die andere sagte, sie würde das gerne auch sammeln und sich noch so hinstellen, wie man Buch in Bücherregal stellt. CD-Ständer. Sie sind jetzt nicht so viel älter als ich, ne? So 10 Jahre, aber das scheint schon ein großer Unterschied zu sein.
Ja,
das
auch da.
Löst sich aber mit der Zeit wahrscheinlich, oder? Dass die immer weniger werden.
Ja, um Gottes Willen, also was heißt, es löst sich? Das ist halt eine stark etablierte Kultur in Deutschland. Ja, es ist auch sehr lustig, wenn wir mit unseren amerikanischen oder internationalen Kollegen sprechen, denen müssen wir es immer wieder in Erinnerung rufen, dass in Deutschland noch so einen hohen Anteil von Hörern gibt, die Wert auf dieses physische
Medium. Von Regalbesitzern.
Von Regal- und CD-Ständerbesitzern. Und ja, klar, die Daten zeigen auch, dass in den jüngeren Zielgruppen das rein mobile oder digitale Hören stärker ausgeprägt ist. Und insofern, klar, der Trend zum rein digitalen nimmt zu. Aber es ist nach wie vor auch bei unseren Hörern so, dass sehr viele es schätzen, sich so eine Bibliothek anzulegen, selbst wenn die nur virtuell besteht. Und auch bei der Nutzung, ja, für mich ist einer der Kerntreiber ist, ich habe immer weniger Zeit und da passt natürlich die mobile Nutzung ideal dazu. Das heißt, ich kann jetzt Bücher hören oder andere tolle Inhalte hören, während ich unterwegs bin. Also was mit der CD immer schwierig ist. Und trotzdem, auch wenn wir unsere Hörer fragen, die Hälfte selbst unserer Abonnenten hört auch zu Hause. Ja, da meine ich jetzt nicht nur auch in mobilen Situationen zu Hause, bei der Hausarbeit und was weiß ich, beim Kochen, sondern es gibt auch viele, die sagen, ich genieße das, mich auf die Couch zu setzen und dann mal ein, zwei Kapitel zu hören. Die kann ich ja dann morgen auf dem Weg zur Arbeit weiterhören.
Und das ist genau der Vorteil. Und deswegen ist diese Sammelleidenschaft der ja Deutschen im Speziellen vielleicht auch, glaube ich, die einzige Ausrede, die ich da gelten lasse, warum das CD-Medium da noch Relevanz irgendwie hat, weil tatsächlich gerade dieses auf verschiedenen Geräten den Fortschritt synchron abrufen zu können, ja, ist einfach unbezahlbar. Ja. Also das ist so, ja.
Gerade heute, wo man eben es gewohnt ist,
genau,
verschiedene Geräte in verschiedenen Situationen zu nutzen, klar, das ist ein wichtiger Punkt. Eins muss ich zugeben, als Geschenk ist die CD einfach hübscher mit einem
Schleifchen
als der Audible-Gutschein. Mhm. Da haben wir noch keine gute Lösung.
Vielleicht, ja, Gutscheine für speziell ein Hörbuch oder so, dass man die physikalische Form verschenken kann dennoch, aber...
Haben wir auch schon probiert.
Ja, naja.
Wir werden auch nicht aufgeben. Wir werden noch versuchen, ein gutes Geschenkformat zu finden.
Ihr habt sicherlich einen großen Vorteil im Vergleich zu der Bücherbranche, weil ihr wisst einfach viel mehr über eure Zielkunden, weil die ein Abo bei euch abschließen, die registrieren sich zumindest mit irgendwie Name und man weiß, ob es ein Mann oder eine Frau ist, vielleicht gegebenenfalls auch Alter und man kann irgendwie sehen, was für Interessen die haben oder welche Hörbücher die gerne hören. Kannst du uns ein bisschen was dazu verraten, ob sich irgendwie so eine Schwerpunktzielgruppe abgezeichnet hat, also eher männlich oder eher weiblich oder eher ein spezielles Alter oder ist es komplett durch die Bank?
Ja, wir wissen relativ viel darüber, wie unsere Hörer uns nutzen, wann sie uns nutzen, was sie besonders gerne hören und wie sie mit diesen Inhalten umgehen. Und das ist tatsächlich ein Riesenwert, ein Riesenvorteil, den wir auch versuchen, immer mehr selbst zu nutzen und mit unseren Partnern zugänglich zu machen. Deine Frage, was lässt sich über die Hörerschaft und ihr Verhalten sagen? Inzwischen ist es halt wirklich einigermaßen ein Querschnitt der Gesellschaft. Ja, also es gibt alles. Wir haben das gesehen, als wir gestartet sind, vor langer, langer Zeit. Da hattest du noch eher männlich,
mehr
Männer als Frauen. Tech-savvy, genau. Auch das, selbst an den Inhalten hast du so ein bisschen gesehen, gerade so nerdige Themen, Science-Fiction, Fantasy waren dann stark überrepräsentiert. Inzwischen hat sich das wirklich sehr verbreitert. Ja. Ich meine, wir haben letztes Jahr in Deutschland über 180 Millionen Hörstunden wurden über unsere Plattform heruntergeladen und das ist eben die ganze Bandbreite. Ja. Mhm. Lang, kurz, Belletristik, Non-Fiction, eben jetzt auch Original-Podcasts. Insofern kann man nicht mehr sagen, das ist der eine Hörer, sondern und das ist vielleicht auch das Interessante, wir haben eben sehr unterschiedliche Cluster, die ihre eigenen Geschmäcker, Nutzungssituationen und Arten haben, wie sie mit den Inhalten und mit dem Medium umgehen.
Wahrscheinlich ist ja auch ähnlich wie bei anderen Streaming-Anbietern, auch im Videobereich wie Netflix oder so, dass wenn die Zuschauer in eigenen Plattformen sich bewegen, dort konsumieren, wisst ihr recht genau, was gut ankommt und könnt speziell daraufhin produzieren, zu wissen, okay, Ratgeber-Podcasts zum Beispiel kommen gerade gut an, dann bieten wir welche in verschiedenen Bereichen an.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist, würde ich sagen, mit einer der spannendsten Entwicklungen und gerade über die letzten Jahre sind wir auch immer aktiver eingestiegen, tatsächlich Inhalte zu entwickeln und zu produzieren und auch wegzugehen vom reinen Hörbuchformat. Ja. Und da ist das natürlich das ist das Allerwichtigste. Es war eigentlich von Anfang an unser Haupttreiber. So der Anspruch zu sagen, wir wollen jedem, der einen Zugang zu diesem Medium findet, die volle Auswahl bieten, sodass jeder was finden kann, was ihn oder sie interessiert. Dabei vielleicht das einzige Ausschlusskriterium, wir legen einen sehr hohen Qualitätsstandard an die Inhalte, Entwicklung und Produktion. Und haben eigentlich von Anfang an versucht zu identifizieren, was ist denn das, was von unseren vielen, vielen Partnern, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, alle Hörbuchverlage in Deutschland eingeschlossen, was da noch nicht ganz in der Tiefe oder auch in der Quirkiness bedient wird, wo es Nachfrage zu geben scheint.
Wo sind die Lücken?
Und da sind wir gezielt reingegangen und nach wie vor arbeiten wir da dran und versuchen da speziell Inhalte zu entwickeln, wie du es gesagt hast.
Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren eine große Podcast-Offensive von Audible gab, dass für mich gefühlt, also als Außenstehender, eine Außenbetrachtung, aus dem Nichts eine große Anzahl von Podcasts erschienen ist, mit prominenten Hosts, die man aus anderen Zusammenhängen kennt.
Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich meine, das Podcast-Thema gibt es seit 10, 15 Jahren,
kann man
sagen. Und wir waren jetzt sicher auch nicht die Ersten, die da reingesprungen sind, sondern wir haben uns durchaus auch Zeit genommen, da unsere Haltung dazu zu entwickeln. Und was sind für uns die Kriterien, die Sinn ergeben, dass wir jetzt noch ein zusätzliches Angebot da schaffen? Mhm. Ich meine, das Angebot ist groß, dass es frei verfügbar am Markt gibt. Und letzten Endes haben wir uns dann für einen programmatischen Ansatz entschieden. Wir haben gesagt, wir können identifizieren verschiedene Segmente, in denen es Nachfrage gibt nach hochqualitativ produzierten Inhalten, haben uns dafür die richtigen Partner gesucht, und zwar sowohl im Brand-Media-Bereich, haben gesucht, wer sind da Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten können. Und auf der anderen Seite auch so ein Grassroots-Ansatz gemacht. Und haben einen Call for Papers gemacht, haben gesagt, hier, wir denken darüber nach, neue Arten von Inhalten zu produzieren. Jetzt kommt mal, was gibt es da draußen an Ideen, an Konzepten, die sich vielleicht bisher so in der traditionellen Medienlandschaft nicht umsetzen lassen. Wir sind interessiert, in diesem Bereich zu experimentieren und haben dann eben ein Programm gestartet. Inzwischen sind wir bei um die 30 exklusiven Original Podcasts, die wir auf fortlaufender Basis produzieren. Und das reicht eben vom Spiegel und Elf Freunde Podcast, also Medienmarken, bis hin zu innovativeren Formaten und so eigenständigeren, wie zum Beispiel Im Untergrund, wo eine junge Journalistin, Patricia Schlosser, auf uns zugekommen ist mit einem Konzept hier, ich würde gerne einen Podcast machen, der davon handelt, ich begebe mich auf die Suche nach den letzten noch nicht gefundenen RAF-Terroristen.
Das ist ja auch so ein kleiner Trend, Reportagen-Podcasts.
Genau,
das
fällt für uns so in eins dieser identifizierten Buckets, ja, also investigativer Journalismus oder Reportagen. Wir wollen nicht konkurrieren mit News, dpa, tagesaktuell, minutenaktuelle Inhalte, sondern Dinge, die so ein bisschen über den Moment hinaus Bestand haben. Und da ist eben dieses Beispiel Im Untergrund ein sehr gutes, toller Podcast, mit dem wir dann den Deutschen Radiopreis gewonnen haben. Das erste Mal, dass ein Podcast diesen Preis gewonnen hat.
Und die Podcasts sind ja auch frei hörbar, wenn man Abonnent ist. Das heißt, die muss man nicht extra pro Folge bezahlen.
Die sind inklusive also in meinem monatlichen Abo-Beitrag, ja.
Wie läuft das bei den Büchern ab? Also ich kann mir vorstellen, es gibt Bücher, die sind schon vertont und die laufen so gut, wo ihr sagt, ihr wollt das in euer Repertoire aufnehmen. Dann gibt es wahrscheinlich auch welche, wo ihr mit den Verlagen zusammenarbeitet und mit denen gemeinsam überlegt, okay, das ist ein spannendes Buch, das wollen wir in irgendeiner Form auch als Hörbuch anbieten. Und wahrscheinlich das Dritte ist, dass ihr auch sagt, okay, der Verlag bietet das nicht an oder will das auch nicht und dann kauft ihr irgendwie Lizenzen für das Buch und vertont das selber?
Ja, so ist es.
Sehr gut.
Also, das trifft ziemlich genau. Also wenn man so will, als erstes, nicht ursprünglich gestartet, es gefällt mir immer, das noch zu erwähnen. Als wir gestartet sind, waren wir keine Hörbuchplattform, sondern die Gründungsidee ist eigentlich von Beginn an für jede Art von gesprochenen Inhalten gewesen.
Hörbar, audible, ne?
Korrekt. Am schnellsten etabliert haben wir uns dann, oder der Teil des Geschäfts, der sich am schnellsten entwickelt hat, waren erstmal sozusagen eine Plattform für bestehende Hörbuchproduktionen von Hörbuchverlagen. Da spielt mit hinein, dass das natürlich noch stark gerade in Deutschland unter dieser CD-Marktdenke stattfindet. Ja, und das heißt, die Produktionskosten und das Produktionsrisiko mit Logistik und Retouren aus dem Buchhandel und so weiter treibt da ein wirtschaftliches Denken, das natürlich auch zu einer sehr starken Verengung des Trichters geführt hat. Ja, also welche Inhalte werden überhaupt produziert? Punkt eins. Und Punkt zwei, in Deutschland, auch das Spezifikum, wurde sehr viel gekürzt produziert. Ja, also da wird das Buch radikal zusammengekürzt, damit es halt auf 4 oder 6 CD passt. Mhm. Die meisten CD-Hörbuchhörer sind sich dessen auch nicht unbedingt bewusst.
Ja, das steht zwar drauf, aber ob es dann wahrgenommen wird.
Ich habe das Hörbuch gekauft.
Genau.
So. Und das heißt, der erste Schritt mit der digitalen Entwicklung war natürlich zu sagen, also natürlich, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, diese Dinger zu kürzen, wenn ich das Buch von einem Autor erwerben will, der da viel Zeit und Herzblut und Hirn investiert hat, dann möchte ich eigentlich nicht die Fassung, wo ein anderer, nämlich ein Redakteur, ist, am Schluss hergegangen ist und gesagt hat, naja, auf den Handlungsstrang kann ich verzichten. Das heißt, für uns war der erste Schritt eigentlich zu investieren in ungekürzte Fassungen. Und das war eben dann sehr stark in Partnerschaft mit Buchverlagen, dass wir selbst oder in Partnerschaft mit einem Hörbuchverlag in die Produktion von ungekürzten Hörbüchern investiert haben, die es ansonsten in der Form nicht gäbe. Und dann sind wir auch noch den nächsten Schritt gegangen und haben eben selbst Lizenzen erworben. Und wir haben immer ungekürzt produziert. Und jetzt der letzte Schritt ist der, dass wir sozusagen wie ein Buchverlag in Original Content investieren, wie das im Videostreaming-Bereich eben auch passiert. Und wir direkt mit Autoren zusammenarbeiten, um Inhalte zu entwickeln.
Also Verlagsgeschäft.
Wenn man so will, Verlagsgeschäft, die speziell für das Hören entwickelt worden sind. Und das ist auch interessant, das sehen wir sogar auch in der Marktforschung bestätigt, dass Kunden immer mehr diesen Wunsch auch äußern, zu sagen, das interessiert mich besonders, ich möchte Inhalte hören, die speziell fürs Hören entwickelt worden sind. Und um da ein aktuelles Beispiel zu nennen, wir arbeiten gerade an einem Thema, das wir im Mai rausbringen werden, zusammen mit dem vielleicht einem von Deutschlands größten Bestseller-Autoren Sebastian Fitzek. Mhm. Nach seiner Idee haben wir einen Thriller entwickelt, ein Team, mit dem wir zusammenarbeiten. Er kam auf uns zu mit einer Idee. Ich habe die Idee für ein Buch oder Hörspiel in der Schublade liegen. das sich um einen Audioforensiker dreht. Mhm. Also jemand, der, der die besondere Begabung hat oder ausgeprägte Fähigkeit hat, anhand von Stimmen und Geräuschen, sagen wir jetzt Tathergänge zu rekonstruieren oder Profiling zu machen, diese Dinge. Und das eignet sich natürlich, also ist eigentlich wie gemacht für Audio. Ja.
Sehr naheliegend. Ne?
Und das heißt, das ist etwas, was kann man sicher auch als Buch machen, wird glaube ich auch als Buch rauskommen. Ich bin sehr gespannt darauf, das soll im Mai rauskommen, heißt Auris, das Projekt. Und das ist ein Beispiel, wo wir gesagt haben, wer sind kreative Köpfe, mit denen wir zusammenarbeiten können und einfach neue Inhalte entwickeln, die aufregend sind, sich besonders fürs Hören eignen und nach wie vor Menschen dazu bringen, das Thema mal auszuprobieren.
Eine sehr spannende Idee auf jeden Fall, gerade auf diesen Audioaspekt einzugehen im Audioprodukt selber. Entschuldige, Janina, bitte.
Wie findet ihr denn die Sprecher dafür? Gibt es so Grundmerkmale, dass man sagt, wenn der Autor männlich ist, dann erwartet der Leser in der Regel auch eher einen männlichen Sprecher. Wenn es ein Thriller ist, dann muss es auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, eine tiefe Stimme sein oder prominente Stimmen laufen immer gut. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie man da irgendwie die richtigen Sprecher zu findet.
Also, es gibt ja, Gott sei Dank, das ist wiederum ein Vorteil in Deutschland. Wir haben eine sehr starke Synchronsprecherszene. Ja, und das ist auch für uns mit ein Grund übrigens, dass wir von München nach Berlin umgesiedelt sind, 2008. Denn die ist sehr stark hier in Berlin beheimatet. Und über die letzten Jahre hat sich da auch ein gewisses, wie soll ich sagen, eine Gruppe von Hörbuchstars entwickelt aus dieser Sprecherszene. Für die auch ganz interessant, die waren viele Jahre sozusagen in Anführungszeichen nur bekannt als die Stimme von George Clooney oder Christian Bale. Und jetzt haben die bei uns eine leidenschaftliche Anhängerschaft, die sie als Künstler, die sie sind,
wer sind da so die Stars gerade?
Naja, wenn man aus der Synchronsprecherszene kommt, sei es jetzt Dietmar Wunder, sei es viele dieser Synchronsprecher, Detlef Bierstedt, die Stimme von George Clooney, David Nathan ist vielleicht der Top Nummer 1 Sprecher, der bei uns in den Sprecherwahlen sehr viel gewinnt. Auf der anderen, aber es gibt eben auch, das ist eine große Gruppe. Das sind nicht eine Handvoll, sondern es sind Hunderte. Wir arbeiten mit Hunderten Sprechern auf einer dauerhaften Basis zusammen. Und was führt jetzt dazu, welchen Sprecher man für welches Thema auswählt? Abgesehen davon, dass es tatsächlich eben solche starken Follower-Gruppen gibt, die sagen, der Sprecher, der einmal Sebastian Fitzek die Stimme zu diesem Roman gewesen ist, denn dann will ich auch nie wieder jemand anders hören.
Nachvollziehbar.
Dann das Thema Prominenz spielt interessanterweise bei Bestandskunden weniger eine große Rolle. Ja, also wir arbeiten mit prominenten Sprechern, insbesondere bei Projekten zusammen, wo es uns darum geht, die Aufmerksamkeit nach außen zu betonen und zu gucken, dass können wir neue Hörer an das Medium heranführen. Beispiel Die Meisterin, auch eine Originals-Produktion von uns, geschrieben von dem Bestseller-Autor Markus Heitz. Und dafür haben wir dann einen tollen Cast zusammengestellt. Das ist ein Hörspiel, also mehrere Sprecher, Männer und Frauen. Und Bettina Zimmermann, die man ja auch gut aus Fernsehen und Video on Demand kennt, war da eine die Leading Actress.
Du hast gesagt, dass ihr es euren Zuhörern natürlich so einfach wie möglich machen wollt, euch zu hören und euch neu zu entdecken. Was für eine Rolle spielen dabei Sprachassistents?
Ja, ist jetzt kein Geheimnis, dass wir jetzt auch schon seit geraumer Zeit zu Amazon gehören. Mhm. Und natürlich arbeiten wir eng mit den Alexa-Kollegen zusammen und versuchen uns dieses, wenn ich so sagen darf, neue Universum zu erschließen. Also ich finde das ganz interessant, auch gerade wenn man darüber nachdenkt, wie komme ich in Kontakt mit neuen Konsumenten? Im Internetbereich, also wo wir uns jetzt auch schon eine Weile tummeln, im Grunde genommen geht es immer noch um Eyeballs in erster Linie. Ja, also der Real Estate, der da zur Verfügung steht, da geht es eigentlich immer, wo platziere ich meine Botschaft visuell? Was ein bisschen irre ist, wenn man ein Audio-Medium versucht zu vermarkten. Und das Interessante an Sprachassistenten neben vielen anderen Aspekten ist für mich, da geht jetzt eigentlich ein neues Universum auf, wo sehr viel, ich weiß gar nicht, was das Pendant zu Eyeballs wäre, aber wo sehr viele Ohrwascheln, sagen wir in Bayern, sehr viele Ohren auf Empfang geschaltet sind und dieses Angebot wird immer größer werden und für uns ist die natürlich eine der spannendsten Herausforderungen, wie positionieren wir uns da. Wir haben jetzt auch zur Meisterin, dem Original, von dem ich gerade gesprochen habe, haben wir zum Beispiel einen interaktiven Alexa-Skill entwickelt, sodass man das Hörbuch und die dazugehörige Welt in so einer Art interaktiven Adventure kennenlernen konnte, wo man selber entscheidet, wie geht die Handlung weiter. Ich würde sagen, wir stehen da ganz am Anfang, sowohl was unsere Ansätze dazu angeht, als auch, um ehrlich zu sein, was das im Moment für ein Volumen ausmacht.
Also gerade das Interaktive ist, glaube ich, ein sehr spannendes Experimentierfeld für solche Formate, weil man möchte ja mit seinem Gerät sprechen, dafür hat man das ja, man möchte ihm auch zuhören und das ist ja die perfekte Möglichkeit dafür. Und
ich merke es auch selber als Nutzer, ja, also das Hören, das wird ja eigentlich relativ schnell Alltag, dass ich sage, hier Alexa, spiel das. Und natürlich kann ich Audible über die Alexa hören. Ja. Ich merke aber auch selber als Nutzer und sehe das in dem, wie was wir von unseren Hörern lernen, gerade bei Inhalten, die mich irgendwie gefesselt haben, da möchte ich eigentlich gerne noch tiefer eintauchen und noch mehr mich damit befassen. Und ich glaube, dass da gerade das interaktive Element heute noch eher ein Zusatz sein kann, als dass es das reine Hören in Anführungszeichen ersetzt.
Ich glaube, es ist auch ein spannender Mehrwert, wenn man so einen Sprachassistent hat, weil ich persönlich habe zwei so eine Dinger bei mir stehen und mir gehen langsam so ein bisschen die Use Cases aus, da mein restliches meine Wohnung nicht smart ist. Ne? Ja. Also mein Kühlschrank und mein Licht drehe ich miteinander, meine Waschmaschine weiß auch nichts. Ja. Und dann frage ich meistens nach dem Wetter, lass Timer stellen oder lass mir einen Witz erzählen oder so. Und dann gehen mir langsam die Ideen aus. Und das ist natürlich eine spannende Sache, quasi eine kollaborative Geschichte zu erleben mit dem Sprechenden.
Ja, und vielleicht ist das die nächste dieser Entwicklungsstufen, die wieder das Geschäft komplett verändern werden.
Oder es kommt wieder irgendwas ganz Neues raus, worauf ihr dann wieder reagieren müsst und euch was ausdenken müsst. Ne?
Mit Sicherheit.
Ihr habt
noch eine Frage?
Ja, ich habe noch eine Frage. Wenn man ein Abo hat und sich dann in die App einloggt, dann wird einem ja auch laufend irgendwie neue Bücher vorgeschlagen oder Dinge vorgeschlagen, die zu dem passen, was man sich gerade angehört hat. Oder ich könnte wahrscheinlich auch mittlerweile Alexa fragen und sagen, was sind die 10 neuesten Bücher, die Audible gerade veröffentlicht hat. Ihr habt aber trotzdem ein unternehmenseigenes Online-Magazin oder einen Blog und habt wahrscheinlich auch noch jede Menge andere Kanäle mit Social Media, wo ihr sowas veröffentlicht. Welche Rolle spielen diese Kanäle noch in dem Moment, in dem man eigentlich eine App hat, die einem sowieso schon alles offenlegt und anbietet?
Ja. Also ich fasse das zusammen in zwei Ansätze, um im Grunde das gleiche Ziel zu erreichen. Das Ziel ist, ja, jeder Hörer soll den Inhalt finden, der gerade seinem Geschmack, seiner Nutzungssituation, seinem Interesse am besten entspricht. Und ein Ansatz, auf den wir versuchen, dem näher zu kommen, ist, das fassen wir unter Personalisierung zusammen. Das ist alles, was wir datengetrieben tun können, um genau das zu bespielen, was du beschreibst und in vielen weiteren Ausprägungen, die aus unserem Katalog, der sich ja ständig erweitert und entwickelt, möglichst eine Auswahl an Inhalten zu bieten, wo hoffentlich was für dich Passendes dabei ist. Im Grunde genommen stark automatisiert, hochspannendes Feld, auch für mich und für uns als Team, da die Möglichkeiten auszuschöpfen. Und der andere Weg, den bezeichnen wir als Editorial Voice, und der geht eben über die reine technische Dienstleistung hinaus und sagt, wir haben hier auch ein Team von hörbuchbegeisterten Menschen, die Inhalte sehr gut kennen, die zum Teil direkt mit den Kreativen zusammenarbeiten, um diese Inhalte zu entwickeln. Und die können durchaus nochmal mehr zu so einem Inhalt mitgeben, als jetzt allein die Maschine, die sagt, dieses Hörbuch wäre vielleicht was für dich. Ja, die können das aufbereiten, die können ihre Story dazu erzählen, die können den Autoren zu Wort kommen lassen, mit dem Sprecher selber sprechen, der das ganze Buch tief durchgearbeitet hat und können da insofern sowohl so einen inhaltlichen Mehrwert schaffen, als auch durch die Kuratierung. Das ist ein bisschen ein verschrienes Wort, aber ich persönlich glaube daran, dass beide Ansätze ihre Berechtigung haben.
Glaube ich auch.
Und letzten Endes für den Hörer einen Mehrwert schaffen und am Schluss geht es ja darum, was sagt dem Kunden am meisten zu.
Aber man will ja auch nicht nur Bestandskunden erreichen, sondern auch Neukunden. Da muss man ja aus der App rausgehen. Und wir sind ja ein Podcast für PR- und Marketing-Themen. Ja. Was sind denn für euch so die wichtigsten Kommunikationskanäle, um neue Kunden zu erreichen?
Ja, das kann man fast gar nicht mehr so richtig isolieren. Ich glaube, das ist für mich auch eine interessante Perspektive, darauf zu schauen, wenn ich gucke, als wir angefangen haben, dann arbeitest du halt, oder haben wir zumindest, extrem performance-orientiert. Ja? Und du investierst als erstes in Search, da ist die die am besten qualifizierte Nachfrage, da kannst du am kostengünstigsten neue Kunden gewinnen. Affiliate ist so ein Kanal, der schnell skaliert bis zu einer gewissen Grenze. Und dann kommt man aber eben auch schnell an irgendeine Grenze. Und gerade wenn es darum geht, das Marktsegment immer weiter zu erweitern, und wir glauben, dass wir da noch sehr viel Potenzial haben, dann wird eben der Mix immer wichtiger. Das heißt, heute ist unsere Bandbreite wirklich sehr groß, umfasst TV, Radio, Out of Home, genauso wie PR, all die Performance-Kanäle. Wir geben natürlich viel Geld in Mobile Advertising aus, denn auch da ist der Weg relativ kurz, wo ich dann klicke und die App installiere und dann kann ich eigentlich sofort das Probeabo abschließen und loshören. Aber inzwischen können wir das fast nur noch erfassen über ein relativ ausgefuchstes Marketing-Mix-Modeling, wo wir dann attribuieren, welche Kanäle haben jetzt wirklich welchen Beitrag, um am Schluss einen neuen Kunden zu gewinnen. Insofern lässt sich gar nicht, glaube ich, mehr so richtig ein Kanal herausgreifen, sondern es ist tatsächlich, die Kunst besteht in dem Spielen der gesamten Klaviatur.
Was ich ganz lustig fand, ich habe heute auf dem Weg hierher in der Berliner U-Bahn gesehen, wo du das Wetter auf dem Infoscreen von Audible präsentierst.
Ja, das war unerwartet. Ich bin nicht sicher, was das Marketing-Mix-Modeling über unser Sponsoring der Monitore in der U-Bahn sagt. Ja. Aber gut, ich glaube, das fällt für mich halt unter eine Aktivität, die auch irgendwo begründbar ist.
Total. Denn
natürlich ist das eine Nutzungssituation. Ja. Ich stehe in der U-Bahn, ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Genau da
Audible.
Der perfekte Moment, um einen Podcast, ein Hörspiel oder ein Hörbuch zu hören.
Letzte Frage von mir. Geht immer um die Zukunft. Was ist die große Zukunft des Audiokonsums? Podcast, Hörbuch, Hörspiel, ganz neue Formate. Wo geht die Reise hin?
Wenn ich das wüsste. Ich bin dran gespannt, das rauszufinden. Ja? Genauso wie die letzten 15 Jahre. Ich glaube, eins traue ich mich zu sagen, in 2 Jahren wird wieder was sehr Starkes, Neues sein, was ich heute noch nicht weiß. Für mich das Thema Original Content, das wir gerade erst anfangen und nicht alleine, sondern mit vielen, vielen Partnern anzugehen und Inhalte mehr und mehr zu entwickeln, speziell für das Hören, das bietet noch so viel Potenzial, was eben auch viele neue Zugänge ermöglicht. Eines der spannendsten Dinge, die ich in der letzten Zeit höre, ist eine amerikanische Serie, die wir produzieren. Das sind Live-Coaching-Sessions, Thema, das mich interessiert und wo ich auch finde, ideal für Audio, denn man hört einfach jemanden zu, der seine persönliche Geschichte erzählt und ein sehr guter Coach gibt dazu andere Perspektiven und du hörst einfach die reale Geschichte, du hörst die Emotionen und es ist sehr viel, was du daraus mitnimmst, was einfach wesentlich für mich berührender und bewegender ist, als wenn ich jetzt in dem Fachbuch was lese über, wie gehe ich mit der und der Situation.
Ich glaube auch dadurch, dass Podcasts, wie du schon gesagt hast, oder auch Hörbücher, Hörspiele immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen, ganz automatisch neue Ideen, Anwendungsmöglichkeiten und Geschäftsmodelle daraus entwachsen. Es gibt jetzt ja auch die ersten Anbieter, habe ich gesehen, die eine Konferenz, an der man nicht teilnehmen kann, dann im Nachhinein als Podcast verfügbar machen, kann man dann die ganzen Speeches sich anhören. Ich habe gesehen, ich meine auch auf Amazon, die Verfilmung eines Podcasts gab es irgendwie irgendwo zu sehen. Also
kommt da sind doch noch die Konvergenz.
Ja, da sind, glaube ich, ja sehr, sehr viele Möglichkeiten offen.
Ich habe auch noch eine letzte Frage. Wenn ich noch nie ein Hörbuch gehört habe und das erste Mal mache, meinst du, dass das so eine I love it or I hate it Geschichte ist oder sollte man dem, wenn man das erste Mal das gemacht hat, aber noch nicht so sicher ist, auf jeden Fall noch 2, 3 weitere Chancen geben, weil es vielleicht nur am Sprecher oder am Content gelegen hat?
Na, was soll ich jetzt sagen? Also
nein, also nie aufhören.
Ohne Scherz. Wir hören von sehr vielen Kunden, dass es nicht sofort Klick macht, dass es eben durchaus mehrere Anläufe braucht. Und das ist ja auch natürlich, wenn ich mir angucke, was es inzwischen für eine Bandbreite von Angebot gibt. Und das erste Ding, das ich höre, hat mir jemand empfohlen, der vielleicht schon seit Jahren Hörbücher hört und begeisterter Hörer ist. Hier eines meiner Lieblingshörbücher. Hendrik kann es schon nicht mehr hören. Geister von Nathan Hill. Aber es ist halt ein 24-Stunden-Klopper, ja. Und ein Sprecher, Uwe Teschner. Wunderbar. Ich bete ihn an und er bringt das Ding einfach zum Leben. Aber das ist vielleicht nicht für jeden der richtige Einstieg. Und insofern anderes Genre, anderer Sprecher. Vielleicht ist es eher ein Hörspiel, wo ich mehr Interaktion habe, verschiedene Stimmen, die das Ding zum Leben erwecken. Oder ganz einfach das andere Hörbuch von Uwe Teschner. Die Einstiegsmöglichkeiten sind viele. Und wie gesagt, wir hören es tatsächlich von Kunden, die sagen, ich habe 2, 3 Anläufe gebraucht und jetzt kann ich nicht mehr aufhören.
Aber wir können aufhören, sehr gut, denn unsere Zeit ist um.
Das abgesprochene Stichwort habe ich.
Genau. Vielen Dank für deine Zeit und
bis bald. Ich danke euch.
So, das war unser kleiner Talk mit Nils Rauterberg von Audible. Sehr interessant, wie ich finde. Wenn ihr den Talk auch so interessant fandet, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wieder einen spannenden Gast aus der Welt der Kommunikation begrüßen. In der Zwischenzeit könnt ihr uns sehr gerne Fragen, Feedback und Anregungen schicken per Mail unter podcast@newsaktuell.de, auf Twitter unter @michaelklaffke, das bin ich, @jvjering, das ist Janina, oder @newsaktuell, das ist newsaktuell, schicken und wir freuen uns darüber. Wenn ihr besonders cool seid, lasst ihr uns eine Bewertung und einen Kommentar auf iTunes da. Das hilft uns, dort gesehen und gefunden zu werden, auf dass wir die Podcast-Welt übernehmen können. Bis dann.